Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung, wird präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und an meiner Seite darf ich meinen geschätzten Kollegen Tommy Bastian begrüßen. Moin.
Ja, hallo Ben und hallo an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, beziehungsweise Hörerinnen und Hörer. Wie ihr seht, sitzen wir heute ein bisschen weiter auseinander und sind an einem anderen Ort, andere Stelle und haben eine besondere Folge mit zwei Gästen, die Ben gleich mit ins Boot holen wird. Aber vorher wollen wir die Zeit nutzen. Weihnachten ist ja auch die Zeit des Dankes, des Dankesagens. Und deswegen wollen wir vielen Dank sagen bis hierhin an unseren Sponsor dieser Saison, SLT. Vielen Dank für die Unterstützung. Und dann sind wir eben nicht zu Hause im OZ-Studio, zu Hause in Anführungsstrichen, sondern in Kühlungsborn im Restaurant Portofino. Und deshalb wollen wir Danke sagen an Jonas Önli, der mit hinter uns sitzt im Publikum. Auch eine Premiere, dass wir mit Publikum aufnehmen. Vielen Dank, Jonas, dass wir hier sein dürfen. Und ein weiterer Dank geht an Jörg Kobmann von der Villa Center für die Unterstützung bei der Organisation. Auch Jörg sitzt mit im Publikum. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen und wir freuen uns, dass ihr da seid. Und Ben, jetzt holst du mal unsere Gäste ins Boot hier.
Ja, schauen wir mal, was wird. Ich freue mich auch, ne, um das mal zu sagen, dass wir uns hier alle freuen. Aber ganz besonders freue ich mich, so sagt Tommy das ja wieder immer, über unsere beiden Gäste. Herzlich willkommen am Peter Vollmann. Ich mache mal den Start und natürlich auch herzlich willkommen Onko. Schön, dass ihr hier seid. Und heute übernehme ich den Partner. Ich bin ganz aufgeregt, denn eigentlich ist es immer Tommys Ding. Der Elevator-Pitch, so ein neu modernes Wort. Ich sage immer Vorstellung einfach dazu. Peter, vielleicht kannst du mal sagen, in ein, zwei Sätzen ganz kurz, wer bist du eigentlich?
Ja, den Namen hast du schon gesagt. Ich war fast 28 Jahre Fußballtrainer, bin dann später Geschäftsführer Sport geworden, wohne in der Nähe von Münster und um ganz zurückgehen, ich habe Sport studiert und Sozialpsychologie studiert und ja, dann bin ich irgendwie auf dem Fußball hängen geblieben damals und ja, war auch mal bei Hansa Rostock Trainer, erfolgreiche Zeit gewesen, wunderbare Zeit und ja, ich glaube, die zwei Sätze sind voll.
Also akkurat, ich kann mich nicht beschweren. Tommy macht sich ja immer die Mühe hier. Kluger Zettel, so wird er geschimpft bei einigen da draußen. Die wissen auch schon Bescheid, da wird ja auch manchmal schon Bingo gespielt und angekreuzt, dass wir unsere Sätze sagen. Tommy, ich flieg nochmal drüber. Was hat er vergessen? Irgendwas Spannendes?
Ich glaube, Peter hat ganz viel ausgelassen. Da gibt es so viel zu erzählen. Da werden wir noch zu kommen in den nächsten Minuten oder vielleicht auch der nächsten guten Stunde. Aber was wir auf alle Fälle noch jetzt schon erwähnen sollten, dass Peter hat das so angedeutet, sage ich mal, war der Aufstiegsheld, Aufstiegstrainer in der Saison 2010-11, was ja eine besondere Saison war, weil Hansa war erstmals in der Vereinsgeschichte in der dritten Liga, also auch eine ganz große Herausforderung.
Ich bin immer gerne bei Hansa gewesen, auch danach noch, da war es ja eine etwas kürzere Zeit, aber Umstände sind immer erklärbar, das kann ich auch nochmal erklären, war eine ganz interessante Geschichte und ja, ich bin auch hier ab und zu noch in Urlaub und deswegen bin ich nach wie vor mit der Region und auch irgendwo mit Hansa habe ich noch viele bekannte Freunde, wo die hängen geblieben sind, was nicht immer der Fall ist beim Fußballverein. Aber ich kann da sagen, dass ich hier noch sehr viele Bekannte habe und mich vor allen Dingen auch freue, hier zu sein.
Sehr schön, wir freuen uns auch.
Danke für die Einladung.
Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Und ich glaube, ein guter Bekannter sitzt Meter knapp oder einen guten neben dir. Onko, hat Ben gesagt. Wer ist Onko?
Ja, Alex. Sorry, ich weiß, ich habe wieder nicht den ganzen Namen gesagt. Eigentlich achte ich ja darauf immer, ne? Aber in diesem Fall ja, ist es mir über die Lippen gerutscht.
Kein Problem.
Ja, Onko ist Alexander Kodera, langjähriger, ich nenne es jetzt mal Zeugwart, Onko. Weiß nicht, ob das Wort okay ist, aber vielmehr weißt du, also bitte stell doch du dich auch mal kurz in einer Minute etwa vor.
Tja, mein richtiger Name ist Alexander Kodera, bin ein Rostocker Jung, habe 20 Jahre als Zeugwart bei Hansa Rostock gearbeitet, war eine sehr, sehr schöne Zeit, aber wie hat Peter schon gesagt, alles hat mal ein Ende und jetzt arbeite ich für die Hansestadt Rostock und ja, habe sehr nette Kollegen um mich herum und alles hat seine Zeit, wie gesagt, und man hat einen guten Job. Und ich verfolge Hansa Rostock natürlich auch noch, bin sehr oft mal im Stadion. Ja, damit ist der Satz vollzählig, glaube ich.
Vielen Dank, Onko. Auch da gibt es ganz, ganz viele Geschichten. Vielleicht klären wir das ein bisschen auf. Wir beide kennen uns ein bisschen besser, haben zwei Jahre auch zusammen bei Hansa verbracht. Unter anderem war das auch in der Zeit, in der Peter der Cheftrainer war. Da werden wir sicherlich noch zu kommen. Aber vielleicht steigen wir mal ein. Wir wollen euch so ein bisschen auch als Menschen vorstellen. Wie ticken Peter Vollmann, wie tickt Alexander Cordera? Und fang mal, Peter, mit dir an, weil du bist ja eigentlich nur ganz kurz zu Hause gewesen, ehe du hierher nach Königsborn gekommen bist und warst vorher für 3 Wochen, wenn ich mich noch richtig erinnere, in einem Kloster in Frankreich. Erzähl doch mal, wie kam es dazu?
Ja, das ist richtig. Ja, es ist eine Sache, die man sich ja schon mal so vornimmt. Wenn man so 60 ist, und da bist ja nur eine Zeit lang her, da macht man sich schon mal so Gedanken, was man einfach auch machen möchte. Und da habe ich mir dann auch gesagt, okay, ich will mal längere Zeit in einem Kloster leben, da wie die Menschen da leben, die auch eine große Zufriedenheit haben, wie ihr Glauben ist, wie man, ich sag mal, auf einem ganz niedrigen Standard in Anführungsstrichen leben kann, nur mit Menschen zusammen, die eben jetzt arbeiten und den Glauben für sich dann auch zelebrieren. Und da war ich jetzt eine Zeit lang und das wollte ich einfach mal kennenlernen. Genau wie man so sagt, das wollte ich auch nochmal machen, sie auf so einer Hütte in den Bergen mal ein paar Wochen verbringen. Aber ich habe dies jetzt erstmal vorgezogen, weil es für mich interessanter war. Und es war eine sehr, sehr interessante Zeit. Und vor allen Dingen habe ich die Zeit auch genutzt, um, wie gesagt, auch mal über so ein paar Dinge nachzudenken, wo man eigentlich sonst keine Zeit für hat. Und insofern habe ich mir da so einen kleinen Wunsch erfüllt, den ich dann auch jetzt mal umgesetzt habe.
Ja, coole Sache. Tommy hat mir das erzählt, als ihr telefoniert habt. Der war gleich hin und weg, hat gesagt, wie cool ist das denn? Und hat sich richtig gefreut und in seinen Augen, da war so ein kleines Feuer, so ein Fieber. Da sehe ich ihn auch irgendwann mal. Aber ein bisschen Zeit hast du ja noch, denn heute wollen wir erstmal das Gespräche führen, Tommy. Was erwartet uns denn heute eigentlich?
Ja, Ben springt jetzt schon wieder, aber das kennen wir ja auch nicht anders von ihm, aber... Wir haben ja den ersten Punkt eigentlich schon angesprochen, ne? Wie ticken Peter und wie tickt Onko. Dann wollen wir natürlich zurückblicken, vor allem auf die Aufstiegssaison, Peter. Aber ein bisschen gehört ja dazu, müssen wir dann auch noch auf diese zweite Amtszeit gucken. Dann wollen wir natürlich wissen, habt ihr schon angedeutet, was ihr aktuell macht? Da waren wir gerade so ein bisschen bei dem Punkt. Und dann wollen wir natürlich auch über Hansa sprechen, was passiert gerade, was geht bei Hansa, heißt unsere Rubrik. Wollen über besondere Momente sprechen, die ihr erlebt habt. Und natürlich auch ein bisschen, weil wir sind in der Weihnachtsfolge. Wie verbringt ihr Weihnachten? Ben, ich hoffe, ich habe das zu deiner Zufriedenheit gemacht.
Akkurat. Ich schaue hier nochmal durch deine Zettel durch. Nichts offen geblieben. Ich finde, das ist ein guter Plan.
Okay, super. Dann setzen wir jetzt den angefangenen Punkt fort und fragen mal, fangen wir mit Onko an. Wir hatten uns überlegt, dass ihr euch mal so ein bisschen gegenseitig einschätzt. Ihr habt ja jetzt schon euch vorgestellt jeweils. Was hat denn Peter vergessen? Wie tickt denn Peter so aus deiner Sicht? Wie hast du ihn kennengelernt? Was zeichnet ihn aus? Und was stört dich vielleicht auch an ihm?
Na, Peter gibt es eigentlich gar nichts auszusetzen. Peter ist ein sehr, sehr akribischer Trainer. Also ich kann nur eins sagen, wenn wir mal nachmittags trainiert haben, war Peter schon vor mir im Stadion. Er war vor mir im Stadion. Ich schätze mal so, ich bin immer so gegen 9 gekommen oder 8:30, wenn 14 Uhr Training war. Peter war schon da. Peter hat Plakate gemalt, das waren Gemälde, sag ich mal. Habe ich immer absolut eine sehr, sehr gute Handschrift gehabt. Ich fand das immer sehr faszinierend. Und ja, dann habe ich ihn ab und zu mal zu ihm mal gesagt, Peter, mach mal eine Pause, lass mal ein Käffchen trinken. Nein, sagt er, ich habe keine Zeit. Und Peter hat sich immer sehr, sehr akribisch auf die Spiele vorbereitet. Also es ist ja nicht so, dass der Trainer 5 Minuten vorm Training kommt und sagt, du jetzt... lauft euch mal 3 Runden ein und in der Zeit überlege ich mir mal, was ich jetzt machen tue. Da war alles durchgetaktet von der ersten bis zur letzten Minute. So habe ich ihn am ersten Tag kennengelernt. Ich weiß noch ganz genau, Peter, du kamst mit Paule Beinlich in die Physiotherapie und hast dich da vorgestellt. Da habe ich so gedacht, hui, jetzt kommt die Silberlocke, jetzt geht's vorwärts. Und ich sage euch ganz ehrlich, war eine super Saison. Wir haben unheimlich eine richtig gute Truppe gehabt, die richtig gut zusammengehalten hat. Und es ist ja immer einfach im Fußball, wenn man gewinnt, dann funktioniert das ja auch alles. Und ja, von Sieg zu Sieg geeilt. Die Mannschaft hat Spaß gehabt. Die sind zusammen essen gegangen. Ich glaube, die haben auch zusammen gekocht hier mit Tobi Gienicke, Peter Schürber, kann ich mich dran erinnern. Und also das war Wahnsinn. Ich glaube, Peter Schürber, glaube ich, hat auch dreimal am Tag im Rostocker Hof gegessen, weil er so eine leckere Nudeln gab. Aber im Spiel war der immer, muss man echt sagen, hat total Spaß gemacht. War ein richtig geiles Jahr. Ich war 20 Jahre dem Verein tätig und diese Saison, glaube ich, war, ja, die war schon, gehört zu den Guten, sag ich mal. Es waren jetzt nicht zu vergleichen mit der ersten Bundesliga, aber dort hat schon Spaß gemacht.
Das hört sich doch sehr, sehr gut an. Und Onko hat jetzt schon ganz weit ausgeholt, ganz viele Themen angerissen. Da haben wir noch ganz viel, was er da.
Das macht hier immer sofort Ärger. Bei den Gästen ist er immer ein bisschen netter, ein bisschen lieber. Da sagt er das nicht so, hier musst du noch mal was einordnen oder so.
Ich kenne ihn ja schon ein bisschen, hat früher auch immer Dampf gekriegt. Da war er B2-Jugendtrainer. Und naja, gut, da sprengen wir jetzt nicht mehr so drüber, ne, Tommy?
Okay, Peter, jetzt deine Chance. Jetzt hat er weggelassen, was ihn stört. Er hat gesagt, kann er eigentlich gar nichts zu sagen. Was hat denn dich an Onko gestört?
Naja, ich finde, man sollte jetzt, darf ich dann auch mit dem Positiven anfangen, gestört. Hat mich eigentlich gar nichts. Also ich habe ihn auch so kennengelernt. Er kam mit seinem Pfeifchen um die Ecke. Und sein großes Plus war immer, dass er halt immer positiv war. War immer positiv, egal ob wir ein Spiel verloren hatten, ist dann auf den Platz gekommen und hat dann gleich wieder ins Positive gedacht. Und das ist auch immer da, was ich so sage. Man kann nicht positiv denken und dann Negatives erwarten und umgekehrt auch. Und das sind einfach so Sachen. Und er war durchweg immer gut gelaunt. Ist mir schon mal auf den Sender gegangen, weil er immer nur so gut gelaunt war und immer hier und immer da. Aber das habe ich dann auch erkannt, dass es ein großer Vorteil von ihm ist, dass man immer, wenn man immer positive Energie vergibt. Und wenn die Mannschaft dann mal richtig schlecht gespielt hatte, dann war er auch schlecht drauf und hat das die Jungs auch spüren lassen. Und so muss einfach auch ein Zeugwart sein, dass er ein großes Vertrauen zu den Spielern hat und umgekehrt natürlich auch. Aber die müssen auch wissen, puh, jetzt haben wir den Onko, der ja eigentlich alles für uns tut, eine Mama der Kompanie ist, der hat einen Nachteil, der konnte nie Nee sagen. So, also wenn die Jungs das hatten, die haben immer alles bekommen. Und ich habe dann auch schon mal gesagt, komm, jetzt, aber das war sein großer Vorteil. Entsprechend ist die Mannschaft auch immer positiv mit ihm umgegangen. Und das sieht man ja auch daran, wenn man auch positiv bewertet wird. Und was anderes kann ich jetzt auch nicht machen. Und gestört hat mich eigentlich nur, dass er raucht.
Der Blick zurück.
Ja, das ist doch eine schöne Sache, wenn man mal auf ein Zitat guckt aus dem Jahr 2010. Ich lese es mal vor. Ich bin ein offener Typ, ein Mensch, der geradeaus ist. Ich stehe für großes Engagement und gute Organisation. Ich sage, was ich denke, habe gewisse Erwartungen und höre mir alles an, ehe ich meine Entscheidung treffe. Gab es denn da auch mal eine auf den Dutz, wenn es jetzt wieder eine Zigarettenpause gab, die nicht angepasst war? Oder wie sah das aus? Habt ihr auch mal ein bisschen gestänkert so nebenbei? Gehört er dazu, dass die Härte auf dem Fußballplatz?
Ich glaube, Ben, jetzt müssen wir erstmal klarstellen. Vielleicht fragen wir die beiden mal, was ihr glaubt, wer hat diese Sätze gesagt. Aber man kann es sich eigentlich relativ einfach denken, glaube ich.
Die Sätze hat Peter Vollmann gesagt. Und geraucht habe ich immer, wenn er auf dem Trainingsplatz war. Da war ich ja nicht dabei.
Taktisch klug gelöst.
Naja, man kann alles machen, dann darf sich nur nicht erwischen lassen.
Ich kann mich an eine Anekdote erinnern aus der Zeit. Oder war dann, glaube ich, die zweite Amtszeit. Halle Safran hatte einen, Onko, du weißt es vielleicht noch, einen großen weißen Hund. Ich weiß nicht mehr, was für eine Rasse das war.
Ja.
Und der war dann oft unten bei Onko. In der Trommel haben wir es ja immer genannt. Und Onko hat auf den Hund aufgepasst, während Halle beim Training war oder beim Spiel war.
Ja, ist auch eben auf dem Platz gelaufen. Ne? Hatte ich ihn nicht so ganz unter Kontrolle. Aber ich glaube, da war das Training fast beendet. Da war Peter nicht so gut begeistert. Aber das passiert halt mal. Ne? Ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Aber gut, wie gesagt, im zweiten Jahr, da war ja die Amtsperiode leider auch nicht, war ja nicht so erfolgreich, als Peter die zweite Amtsperiode da war. Und ich glaube, du musstest du im Dezember, glaube ich, gehen oder so, ne?
Ich weiß noch, 14. Spieltag, glaube ich, 13., 14., so in etwa, ja.
Beim ersten Jahr, wie gesagt, der hätte der Hund fünfmal auf dem Platz, der hätte auch hinkacken können. Da war alles scheißegal gewesen, weil wir halt immer stocksolide unser Ding gemacht haben. Und ich sage ja, im Erfolg ist es immer ganz einfach. Und wenn du denn keinen Erfolg hast, dann stört auch die Fliege an der Wand.
Okay, vielleicht ordnen wir das kurz ein. Ben, ne, mein Lieblingssatz, wir ordnen kurz ein. Okay. Also die zweite Saison war dann die Saison 14-15. Peter kam also im Sommer 14 zurück. Und das Ziel, denke ich mal, wird dann vielleicht nicht offiziell, aber inoffiziell auch irgendwie gewesen sein, oben mitzuspielen. Das ist ja eigentlich, muss ja eigentlich immer das Ziel sein von Hansa Rostock in der dritten Liga. Und tatsächlich, Peter, wurdest du beide Male eben im Dezember freigestellt. Das erste Mal am 5. Dezember 2011 und dann eben im Dezember 2014. Das wirst du kurz nochmal vielleicht für die Hörerinnen und Hörer einordnen.
Jetzt kommt Werbung.
Moin Leute, ihr fragt ja inzwischen regelmäßig, was wir bei SLT eigentlich so machen. Wenn ein 80 Meter langes Rotorblatt von A nach B will, dann checken wir, ob die Brücken halten, die Straßen nicht zu eng sind und der Verkehr rechtzeitig umgeleitet wird. Und das tun unsere 250 Mitarbeitenden an 11 Standorten in Deutschland und Österreich. Verstärkung ist erwünscht. Wenn ihr also wissen wollt, was der Hauptpartner des FC Hansa Rostock noch so macht, dann folgt uns einfach auf Instagram oder besucht uns auf slt-unternehmen.de.
Jetzt handeln wir das einmal kurz ab, diese zweite Saison. Was ist da schief gegangen, dass es dann da eben nur dieses halbe Jahr wurde?
Ja, ich denke, zum einen ist ja so, diese Freistellungszeit ist ja so Dezember, so Monat vorher, so November, Dezember ist dann so eine typische Freistellungszeit, wo dann die Vereine dann ihr sehen, wo geht die Reise möglicherweise hin. Manche Vereine haben auch zu diesem Zeitpunkt schon das zweite Mal gewechselt. Und das war dann letztendlich in der Zweitligasaison so, und uns hat dann in der Zweitligasaison hat uns einfach, glaube ich, aus meiner Sicht, weil der Club auch abgestiegen ist. Also es ging ja auch, mein Nachfolger hat es nicht geschafft, waren wir einfach zu schwach besetzt. Wir haben einfach nicht die Qualität gehabt, die man für die zweite Liga gebraucht hat. Das Ding hängt natürlich an vielen Dingen. Das hängt natürlich, Sport muss man in Anführungsstrichen, einsammeln, einkaufen, und die Möglichkeiten im wirtschaftlichen Bereich waren zur damaligen Zeit nicht besonders hoch, und man kann nicht nur immer Glück haben mit den Verpflichtungen, das war zu damaligen Zeitpunkt, denke ich mal, der Knackpunkt. Und bei der zweiten Saison war es so, dass zu dieser Zeit also der Verein sehr unruhig war. Es war sehr unruhig, es wurden Ziele ausgesprochen, obwohl der Verein im Grunde genommen viel zu unruhig war. Es war dann im Vorstandsbereich, im Aufsichtsrat, es waren ständige Wechsel und es war ein Hin und Her. Und der Verein hat damals überhaupt keine Ruhe gefunden. Und ich sage das auch eigentlich immer wieder, wenn der Verein keine Ruhe hat, dann kommt auch keine Kontinuität und dann kommt auch kein Erfolg. Und so nehme ich den SC Freiburg immer. Beim SC Freiburg ist Ruhe, da ist Kontinuität. Und auch wenn es mal schlecht läuft, dann dreht die ganze Stadt nicht durch. Und insofern, glaube ich, ist das immer so ein Geheimnis, wie man mit dieser Negativsituation umgeht. Und das macht Frau Freiburg gut. Und wir haben es damals einfach schlecht gemacht. Und unabhängig davon, was die Qualität des Kaders natürlich angeht. Und ich habe es ja, um das einfach mal ganz kurz auf die jetzige Saison zu sehen, am Anfang lief es auch schlecht. Und der Club hat die Ruhe behalten. Es war Ruhe. So, Trainer konnte weiter in Ruhe arbeiten, und das zahlt sich am Ende des Tages in vielen Bereichen des Sports dann positiv aus.
Ich denke mal, das war ja fast die dunkelste Zeit irgendwie des Vereins, so Mitte der 10er Jahre, der 2010er Jahre, irgendwo mit Geschäftsstellendurchsuchungen und wechselnden Führungskräften, und in die Zeit fiel dann ja auch deine betriebsbedingte Kündigung. Vielleicht magst du mal sagen, wie hast du diese Jahre erlebt? Ich sage erst mal so 14 bis 16.
Ja, 16 war ja für mich dann Schluss nach 20 Jahren. Da hat Herr Marien und Herr Hüneburg mussten einen Sozialplan aufstellen. Oder wie es denn irgendwie weitergeht. Da wurden, glaube ich, 10 Mitarbeiter entlassen. Die ersten im November, glaube ich. Da wurden sogar schon 10 entlassen. Und dann wurde im sportlichen Bereich, wollten sie dann das erst nach der Saison halt machen. Kann ich mich noch daran erinnern, da haben wir ein Spiel gemacht gegen Union Berlin, 50 Jahre Ostseestadion. Ja, und dann gab es dann Mitarbeitergespräche, so hieß es dann. Und ja, und dann hat es damals Roland Kroos erwischt, mich erwischt, René Chaberny erwischt und Thomas Engels, der damalige Psychologe fürs Jugendinternat, Ja, aber natürlich erstmal, ich wusste es schon vorher, weil der Flurfunk, sag ich mal, der hat es schon so ein bisschen, wurde schon so ein bisschen prophezeit, dass die und die Leute gehen müssen. Ja, dann, wie geht man damit um? Dann ist erstmal, wenn du 20 Jahre so einen Job gemacht hast, dann ist es erstmal schwierig. Das Gute war, es war im Sommer. Wir hatten damals einen guten Sommer. Ich war bei Zacher am Strand, AOK Active Beach, hab da ein bisschen ausgeholfen, Filmfeiern gemacht. Ja, dann kommst du mit dem einen oder anderen ins Gespräch. Was machst du jetzt? Dann hast du da ein bisschen mit den Rostocker Robben, die ja damals auch sehr erfolgreich waren. Ja, irgendwo, was machst du jetzt? Naja, dann kam dann irgendwann mal so, du musst irgendwas im Sport machen. Dann kam die Hansestadt Rostock. Dann bin ich da angefangen als Hallen- und Platzwart und kam dann ins Rostocker Leichtathletikstadion und dann hast du dann natürlich auch Rennmarien und Herrn Hüneburg da wieder 5-6 Mal an dir vorbeilaufen sehen. Na gut, die ersten 4 Wochen guckst du dir natürlich nicht an, aber irgendwann sagst du dann ja auch, komm, es ist vorbei, die können ja auch nichts dafür, haben auch nur ihren Job gemacht und du hast wieder einen vernünftigen Arbeitgeber gefunden, jetzt geht's weiter und wie gesagt, ich gehe heute noch ins Stadion. Hansa Rostock ist die Hälfte meines Lebens. Hat sehr viel Spaß gemacht. Viele Leute kennengelernt dort. Unter anderem Peter oder sei es Christian Brandt oder Andreas Zachhuber, Jürgen Schlünz. Man hat heute noch Kontakt zu vielen Leuten, ob das Jörg Hanel ist, Doc Bartel nicht zu vergessen, der, ich sag mal, wenn du Rückenschmerzen hast, dann geht's nur zu Docky. Oder wenn du Kopfschmerzen hast, gehst du auch hin. Und das ist, so eine Leute hast du halt nur durch den Fußball kennengelernt. Und hast ja, viele, viele gute Erinnerungen, Bekanntschaften gemacht. Es ist einfach nur, ja, es ist einfach ein geiler Verein, der eigentlich auch in die zweite Liga gehört. Und ich glaube, auch in diesem Jahr wird doch einiges möglich sein. Es sind, glaube ich, jetzt noch 4 Punkte. Und ja, die Saison ist lang. Natürlich muss man auch ein bisschen Glück haben, Verletzungen und. Aber ich glaube schon, dass da noch was gehen würde. Das Stadion ist immer voll. 30.000 Mitglieder. Also der Verein ist im Aufwind. Das hatten wir zu Erstliga-Zeiten nicht. Da haben wir manchmal vor 10.000, 12.000 gespielt. Also ich sag mal so, die Fußballvereine so nach Corona, sag ich mal, bei den Traditionsvereinen macht das Licht an und alle kommen.
Das war eigentlich eine perfekte Überleitung, Ben. Wieder zum Positiven haben wir das Negative abgehandelt. Ich würde jetzt auch nicht kurz groß noch einordnen. Es gab damals vielleicht einen Satz. Es gab damals verschiedene Sparpakete oder wie das damals hieß. Ne? Und das war, glaube ich, das zweite oder dritte, in dem du dann zum Opfer fielst, sage ich jetzt mal. Aber Ben, gucken wir wieder aufs Positive und gehen zurück und also zeitlich zurück in die Aufstiegssaison. Da reden beide viel lieber drüber, ne?
Ja, ich kann mich auch noch dran erinnern. Ich war damals 10 Jahre. Das weiß-blaue Veolia-Trikot von Björn Ziegenbein liegt natürlich feinsäuberlich zusammengelegt in meinem Schrank. Ich war immer ganz aufgeregt nach dem Wochenende, wenn ich nicht im Stadion sein konnte, bis dann endlich die Spielzusammenfassung bei YouTube hochgeladen war. Da habe ich mir das natürlich alles angeguckt. Was waren das für Spieler? Radovan, Vujanovic, Mo Latay. Wenn ich nur dran denke, da zaubert es mir ein Lächeln im Gesicht. Das war natürlich eine Krachersaison, wenn man auf die Tabelle guckt. Das ging ja von Anfang an los. Vielleicht so ein bisschen, es war ja dann einfach schwierig auch nach diesem Abstieg, erstmaliger Abstieg in die dritte Liga. Was hat man gemacht, damit man gleich so durchstartet? Peter, vielleicht an dich.
Ja, ich denke, dass ich kann mich auch noch genau daran erinnern, als der Anruf kam von Stefan Ballen. Ich bin dann hier hochgefahren und war einfach, Onkel Satz, einfach gut vorbereitet. Ja, ich hatte genau die Mannschaft schon auf dem Laptop, den gab es damals schon, die ich verpflichten wollte, die wir halten wollten, die wir abgeben wollten und vor allen Dingen, die wir neu holen. Und das hat alles gepasst. Und damals waren ja Bernd Hofmann Vorstandsvorsitzender. Wir haben da 3 Stunden gesprochen und ich habe das so und Stefan war natürlich auch noch so, dass er zu dieser Zeit so die dritte Liga überhaupt nicht kannte. Und aber er hat mir das mehr oder weniger alles abgenommen, hat dann auch gesagt, so zum Beispiel Peter Schürber kenne ich nicht, wo kommt er her? Es waren auch so lustige Momente dabei, aber wir haben ein gutes Team damals gehabt mit Bernd Hofmann und vor allen Dingen mit Stefan Beinlich. Und er sagte, okay, ich rufe in den nächsten 3 Tagen wieder an. Ich bin dann wieder zurück mit dem Zug gefahren. In Bremen hat mich Bernd Hofmann angerufen und hat gesagt, ja, wir machen das. Also knappe 2 Stunden später. Und so fing die ganze Sache an. Und wir haben genau die Leute geholt, die wir besprochen hatten. Das haben wir alles so hinbekommen. Und das hat dann alles auf Anhieb funktioniert. Und es war, ich sag mal, so ein Neustart insgesamt, der dann einfach auch sehr erfolgreich war.
Vielleicht kannst du mal sagen, wie der Moment war, als der Aufstieg feststand. Weil das war ja nicht so üblich auf dem Platz, sondern irgendwo auf der Raststätte. Ich glaube, Hermsdorfer Kreuz oder so.
Ja, es war, es war so, dass wir sonntags gespielt haben und unser Hauptgegner, mehr oder weniger, die uns hätten noch Konkurrenz machen können, am Samstags gespielt. Und ja, es war eine kuriose Situation, als wir losgefahren sind und dann irgendwann auf diesem sogenannten Kreuz stand dann auf einmal fest, jeder hat sein Handy und wie sieht's aus? Ich habe mich gar nicht drum gekümmert, aber die Spieler haben natürlich sofort gewusst, jetzt ist das Spiel zu Ende, jetzt bist du aufgestiegen. Wir haben uns da mal aus ein Stück weit angeguckt und haben gesagt, okay, angehalten im Bus und haben uns mal alle irgendwie die Arme genommen. Aber es war eine komische Situation, nicht auf dem Sportplatz diesen Aufstieg zu erleben. Und du gehst dann ins Spiel rein, fährst nach München und es geht eigentlich um gar nichts mehr. Es war eine kuriose Situation. Ich glaube, die wird, glaube ich, auch nicht mehr so oft vorkommen, dass eine Mannschaft auf dem Autobahnparkplatz aufsteigt oder erfährt, dass sie aufgestiegen ist und dann war die ganze Spannung mehr oder weniger weg. Aber es war natürlich super. Das andere ist natürlich auch so, wenn die jetzt gewonnen hätten und wir hätten noch mal um die letzte Wurst spielen müssen, das wäre natürlich dann noch mal so eine Herzenssache gewesen, wo es dann wirklich auch nochmal hätte eng werden können. So war es allen lieber, aber es war trotzdem ein außergewöhnlicher und vor allen Dingen komischer Moment.
Ja, ihr wart ja auf dem Weg zum Auswärtsspiel gegen Bayern 2 im Grünwalder Stadion. Wenn ich mich nicht irre, war es ein 0-0. Und wenn man danach die Bilder sieht, wie die Spieler zusammen mit den Fans gefeiert haben, da stelle ich mir natürlich die Frage, gut, der Bus hält, es ist vorm Spiel, die Stimmung ist grandios, aber man kann ja jetzt sich schlechten Pilz aufzischen und da schon mal Gas geben vorm Spiel. Wie lief das ab? Hat man da mit Kindersekt angestoßen oder was habt ihr gemacht?
Nein, also es ist so, normalerweise, üblicherweise gibt's ja, wenn wir irgendwo im Hotel sind, gab's jetzt kein Bier und wir haben, glaube ich, damals haben wir ein Bier getrunken, also es wurde auch, man ist ja irgendwo auch Mensch, es wurde ein Bier getrunken, aber wir haben trotzdem gesagt, wir wollen dieses Spiel gewinnen, wir haben uns auch professionell vorbereitet, aber trotzdem war der Kopf natürlich in einer anderen Situation, dass er gesagt hat, wir haben es geschafft und dann nochmal die letzte Motivationsschraube anzuziehen. Aber man muss einfach sagen, das hat die Mannschaft ausgemacht. Die Mannschaft war immer hoch motiviert, auch mit einem Bier im Schuh, hat sie da in München nicht verlieren wollen. Wir wollten auf jeden Fall nicht verlieren und das hat sie geschafft und das hat die Mannschaft auch die ganze Saison auf der. Wir haben, glaube ich, keine 2 Spiele hintereinander verloren. Immer wenn wir ein Spiel verloren haben, haben wir direkt wieder gewonnen und das hat die Mannschaft einfach, es war eine außergewöhnliche Situation, dass die Mannschaft so homogen zusammengepasst hat, aber wie schon gesagt, nicht nur die Mannschaft, sondern der Trainerstab damals, die Führungskräfte innerhalb des Vereins haben alle angepackt. Es gab überhaupt keine Unterschiede, sondern jeder hat seine Position durchgespielt und es gab keinen Neid, es gab keine Missgunst und auch die Spieler, die jetzt nicht so oft gespielt haben, sind von der Mannschaft mitgenommen worden und ich glaube, das sind alles so Faktoren, die dann dazu beitragen, dass man auch im letzten Spiel, wenn es um gar nichts mehr geht, immer noch eine akzeptable Leistung bringt, wie gesagt, mit einem Bier im Schuh. Und hinterher wusste natürlich auch, da haben sich alle darauf gefreut, wenn wir nicht verlieren, dann wird die Feier noch schöner.
Das glaube ich. Das ist ja auch eine schöne Strecke, wo man dann das auch genießen kann. Blick auf die Tabelle. Am Ende Hansa als Zweiter mit 78 Punkten. Nur Braunschweig hatte am Ende mehr mit 85. Dynamo Dresden auf dem 3. Platz mit 65 Punkten. Das heißt auch ordentlich Puffer dann als Zweiter. Glaube ich, eine ganz tolle Zeit. Onko, du wirst dich ja sicherlich auch noch dran erinnern, wie das so war. Wie hast du denn den Aufstieg wahrgenommen?
Ich war gar nicht mit.
Ja, aber wo warst du und wie hast du es aufgenommen?
Ja, ich glaube, ich saß in der Trommel Und dann ist die Mannschaft mit dem Bus gekommen und wurde in der Kopernikusstraße gestoppt, weil dort, ich weiß nicht, wie viele Fans dort waren, es waren ziemlich viele. Und ich habe gedacht, wir haben Silvester. Und ja, dann haben wir noch im Stadion, glaube ich, da sind wir dann, ist der Bus dann unten ins Stadion reingefahren und dann sind die ganzen Leute dort mit reingelaufen und ja, war dann schwierig, die wieder rauszubekommen, weil einige sind auch, glaube ich, direkt aus München damit hingefahren und ja, viele waren dann auch schon leicht alkoholisiert, also nicht jetzt nicht nur die Spieler, sondern auch die Fans und aber wir haben es dann irgendwie hinbekommen, dass sie dann irgendwie wieder rausgehen und dann haben wir uns zusammen noch hingesetzt und haben nochmal ja, haben wir noch ein Bierchen getrunken. Ich habe dann meine Wäsche gemacht mit Andi Team. Aber nur das Nötigste, nur die Spielkluft. Ja, und dann haben wir uns irgendwann um 3 oder so oder um 4, glaube ich, was weiß ich, war ich wieder zu Hause. Und am nächsten Tag musste es ja dann auch wieder ran, weil da war ich mit der U23 dann im Einsatz.
Sportliches Programm.
Ongo spricht es an. Ich kann mich ganz genau daran erinnern. Ich habe damals noch gegenüber vom Stadion gewohnt auch. Und bin dann raus, weil ich den Krach hörte. Und ihr wart mit dem Bus angekommen, Peter. Und die Mannschaft hat gesungen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich das auch wirklich ganz genau wiedergebe. Vollmann, ihr seid, wir sind Hartmann. Michael Wiemann und ich weiß nicht mehr, wer der zweite war. Hier hinten sitzt ja unser Überraschungsgast im Publikum, Robert Müller. Vielleicht kann Robert sich auch erinnern. Aber mindestens 2 Spieler standen in Unterhose auf dem Bus-Wartehäuschen. Und wenn ich mich richtig erinnere,
Peter. Michael Wiemann, da kann ich mich dran erinnern, der stand auf diesem Bushäuschen drauf und hat getanzt. In der Unterhose, wenn ich mich nicht irre.
Und wenn ich mich richtig erinnere, Peter, ich weiß nicht mehr, ob es im Stadion war oder ob das da auch im Bus war oder irgendwo hab ich noch so ein Bild so halb im Kopf irgendwie, dass auch Michael Hartmann, dein damaliger Co-Trainer, weshalb auch dieses Lied entstanden ist. Genau. Und du irgendwo da in Unterhose nur noch rumlief.
Naja, es war so, dass die Unterhose spielte in München eine Rolle, weil es ist ja so mittlerweile, dass so die Bierdusche eine große Rolle spielt. Die hat natürlich auch in der Kabine eine Rolle gespielt und ich war von oben bis unten voll Bier und habe gedacht, du musst jetzt mal eine andere Hose anziehen und dann bin ich rausgegangen in Unterhose, weil ich denke, da ist ja keiner und wollte in den Bus rein und unser Busfahrer war nicht da. Und da stand ich mit der Unterhose vom Bus da und da sind natürlich dann auch Fotos von gemacht worden. Bis der dann mal kam, ja, und ich meine Hose wechseln konnte, sind natürlich einige Bilder gemacht worden. Und das war aber nicht schön.
Aber im Playboy waren die nicht.
Bitte?
Im Playboy waren die nicht, ne?
Nein, im Playboy waren sie nicht. Also,
aber im Kicker.
Dafür waren meine Beine nicht schön genug.
Ich bin schon gespannt auf die Artikel, die aus diesem Gespräch hier entstehen. Da wird sicherlich nochmal in der Fotodatenbank gewühlt. Vielleicht finden wir ja noch einen Schnappschuss von der legendären Aktion.
Ja, was oft schon angeklungen ist, Peter und Onko, beide, habt ihr von in der Mannschaft schon gesprochen, von den Spielern. Peter, du hast damals gesagt, ein Kader von 20 Feldspielern und 2 Torhütern genügt. Ich bevorzuge dabei eine Mischung von jungen und alten Spielern. Vielleicht kannst du noch mal sagen, du hast auch da schon ein bisschen was angedeutet, aber was hat diese Mannschaft ausgezeichnet, die den direkten Wiederaufstieg geschafft hat? Und wie siehst du das auch im Vergleich zu heute? Also heute ein Kader von 20 Feldspielern und 2 Tore, das ist ja gar nicht mehr vorstellbar. Also Hansa hat aktuell, wenn ich das jetzt richtig am Schirm habe, 33 Profis unter Vertrag, also Spieler mit einem Profivertrag. Dazu trainieren ab und zu Spieler aus der U23 oder aus der U19 mit. Wie haben sich da so die Dinge entwickelt und was hat die Mannschaft damals ausgezeichnet?
Ja, die Mannschaft hat ausgezeichnet, dass sie total miteinander konnte. Das hat natürlich auch mit Erfolg zu tun, dann kriegt man Selbstvertrauen und die Mannschaft hatte eine gute Führungsstruktur. Ja, ich habe gesagt immer so, wir müssen die Außenverteidiger müssen gut sein, die müssen keine Flanken zulassen, weil die sind in der Mitte schwer zu verteidigen, haben dann immer viel durchs Zentrum gespielt, mit Robert Müller, mit Michael Wiemann, der hat ein gutes Passspiel gehabt, dann Mohamed Latay und nach der Mittellinie spielen wir dann über Außen und versuchen dann unser Spiel zu machen. Das hat sich so eingeschliffen, auch die Spieler, und das ist natürlich auch eine wichtige Sache, die waren immer 100% beim Training, die waren unheimlich lauffreudig, der wird vielleicht mit Robert gleich noch ein paar Worte zu sagen. Also wir haben Läufe gemacht, die würde man heute nicht mehr machen, aber damals hat man die gemacht. Bis 17, 18 Kilometer. Die Jungs haben alle alle sich schwer getan, aber alle haben das durchgezogen, bis auf einige wenige, die es dann nicht geschafft haben. Aber im Großen und Ganzen hat die Mannschaft das und hat am Ende des Tages auch gesagt, wir haben Spiele am Ende auch sehr oft für uns entschieden, ab der 80. Minute. Ja, das kommt dann nur dadurch, weil wir diese Läufe gemacht haben und da eben auf die Zähne gebissen haben. Und zu der Größe des Kaders, die Auswechselstruktur war damals auch eine andere. Ja, man konnte dann noch drei Spieler auswechseln. Heute ist die Geschichte eine andere. Der Fußball ist so temporeich, dass man fast in jedem Spiel fünf Spieler mehr oder weniger wechseln kann. Und das erfordert natürlich dann auch einen Kader, aber vor allen Dingen einen Kader, der gleich ist. Also, dass man nicht schlechte ein- aus auswechselt. Und das habe ich damals gesagt. Ich brauche keine Spieler, die nur zum Training, die am Training teilnehmen und dann ist es gut. Sondern ich brauche 20 gute Spieler, die, wo jeder ersetzen kann. So haben wir auch die Situation, dass wir bei Verletzungen ja Spieler 1:1 wechseln können, dass wir nicht gleich immer einen Schweißausbruch kriegen, wenn ein Spieler verletzt ist, möglicherweise auch ein wichtiger Spieler. Und so haben wir dann lieber 20 gleich stark gekauft. Wir haben auch so 2-3 dabei gehabt, die dann eben noch jünger waren und nicht die Qualität direkt haben, aber so war das damals möglich. Wir haben eine gute medizinische Versorgung gehabt, haben wenig Verletzte gehabt, vielleicht auch durch das Training, was wir gemacht haben, und insofern sind wir da ohne schwere Verletzungen durchgekommen und haben das dann auch so durchgezogen. Ich glaube, dass eben eine kleinere Gruppe in Anführungsstrichen immer besser funktionieren kann als eine größere Gruppe. Heute ist die Anzahl der Kaderspieler einfach viel mehr aus diesen Dingen. Die Spieler verletzen sich auch heute viel, viel mehr, weil da natürlich das Tempo, alles ist anders geworden. Und vor allen Dingen, du hast eben ein Auswechselkontingent, das du früher einfach nicht hattest. Und ich glaube, darauf ist das ein oder andere auch zurückzuführen. Und dass man eben als Team, egal ob 20 oder 25 Jahre oder 3 Jahre her, du musst ein Team sein. Aber nicht nur das Team, sondern auch Trainerteam, ja, die Leute, die dahinter sitzen. Und wenn da jeder so eine gewisse Ruhe an den Tag legt und lässt die Mannschaft dann nochmal laufen, ich glaube, das ist so damals das Geheimnis gewesen, was die Mannschaft einfach gut umgesetzt hat.
Ich glaube, du hast es gerade schon ganz gut angesprochen, diese Spiele, die ihr halt spät entschieden habt. Da kommt mir natürlich gleich das Heimspiel gegen Braunschweig in den Sinn, da das 2:1, das ihr da dann noch über die Bühne gewuppt habt. Aber was war vielleicht so aus deiner Sicht vor allem so ein Spiel, das in Erinnerung geblieben ist, was so ein Knackpunkt war einfach in der Saison?
Knackpunkt will ich nicht sagen, aber es war sicherlich so, wir haben mal ein schlechtes Spiel gegen Hier und Haching gemacht. Klaus Augenthal war Trainer und wir haben so schlecht gespielt und haben am Ende des Tages, glaube ich, 6:2 gewonnen.
7:2.
Oder 7:2 sogar. Da ist, Robert kann das vielleicht, da kann ich mit Johanna Marcel Schied hat gesagt, wir gewinnen das Spiel auf jeden Fall mit 6-7 Toren noch. Also, und diese Jungs sind raus und wir haben das Spiel gedreht und Augenthaler ist immer kleiner geworden auf der Bank. Ich konnte das so ein bisschen erkennen und die Mannschaft hat einfach funktioniert. Und die haben nicht aufgegeben und haben immer dran geglaubt und ich glaube, das war das. Und aber wir haben auch die Führer gehabt, so wie Robert Müller oder Sebastian Pelzer. Ich habe das schon, er hört das nicht gerne, aber der war halt ein guter Führer. Der konnte keinen an sich vorbeilassen. Das war positiv. Auf der Position, den brauchte ich. Aber er war nicht der Riesenfußballer. So wie jetzt zum Beispiel Robert Müller oder Latay, die jetzt richtig gut Fußball spielen konnten. Und aber wir haben die Seiten immer versucht zuzumachen. Rechts Peter Schürber, links Pelzer. So, da brennt erstmal nichts an. So, und dann konnten wir in der Mitte gut verteidigen und konnten auch vertikal dann durchs Zentrum mit Robert, mit Mohamed Latay spielen, hat mit Rado ein Spieler, der hatte so einen dicken Hintern, dass er keinen dran ließ. Und hatten dann aber auch Tempo mit Marcel Schied, der hat, glaube ich, im ganzen Leben nicht mehr 15, 16 Tore gemacht. In der Saison hat er sie aber gemacht, da hat alles funktioniert. Und was Onkel sagt, wir haben auch das entsprechende Glück gehabt. Aber das kommt dann auch so ein bisschen automatisch. Wenn alles super ist, dann kommt auch das Glück super.
Ja, Mensch. Jetzt haben wir den Namen, glaube ich, schon ganz oft gehört, Tommy. Ich glaube, jetzt wollen wir ihn auch mal zu Wort kommen lassen. Denn heute als Überraschungsgast mit dabei, Drittliga-Rekordspieler Robert Müller, unter anderem auch Aufstiegsheld mit dem FC Hansa. Und Peter hat ihn ja schon ganz oft angesprochen. Jetzt fragen wir ihn doch einfach mal selbst. Die Saison 2010-11, das war doch bestimmt eine ganz besondere, für viele Hansa-Fans zumindest. Wie war es denn aus deiner Sicht?
Besonders trifft es ganz gut. Ich glaube, sehr besonders. Es war, wie der Trainer schon gesagt hat, es war eine super homogene Einheit. Wir haben super viel Spaß gehabt miteinander. Es gab nie den Moment, wo man daran gezweifelt hat, auch wenn natürlich die Vorbereitung gerade mit dieser neu gemischten Mannschaft von ekelhaften 20-Kilometer-Läufen bis hin zu Teamwork-Arbeiten, die wir mit dem Paddelboot damals auch gehabt haben und selber die Zelte gebaut haben. Also es war ein sehr großer Mischmasch für 20 neue Spieler so zusammenzufinden. Hat aber insgesamt, muss man sehr gut, sehr gut gepasst. Wir haben teilweise 4 Stunden nach dem Training noch Tischtennis gespielt, wo der Trainer uns immer gesagt hat, habt ihr eine Schüssel oder was? Ne, das waren so manchmal Momente, wo wir gesagt haben, okay, Fußballtennis wurde irgendwann auch dann zu viel. Aber der Erfolg hat immer viel gerechtfertigt, muss man sagen. Und weil wir auf dem Platz auch geliefert haben, sind dann diese Dinge auch, ich sag mal, nicht unter den Tisch gefallen, aber man hat die auch dann mit einfach mit dazugenommen und gesagt, okay, wenn ihr Spaß dabei habt dann und das für das Mannschaftsgefüge gut ist, ja, dann macht's halt weiter. Und man muss sagen, dieses Jahr war außergewöhnlich, auch für uns als Spieler. Wir hatten 6 Spieltage vor Schluss, 18 Punkte Vorsprung vor dem dritten. Was gibt's Geileres, als wenn du schon weißt, es kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Und deswegen muss man sagen, war dieses Jahr für uns, für die Spieler, für jeden Einzelnen außergewöhnlich und hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Muss man vielleicht mal kurz einordnen. Also der Aufstieg war dann auch tatsächlich vor dem 35. Spieltag, also vor eurem 35. Spiel, Robert und Peter, weil der Spieltag weitgehend rum war, ihr dann in München gespielt habt. Und es waren dann sogar 3 Spiele, die, wo es eigentlich um gar nichts mehr ging. Nimmt man das München-Spiel dazu, sogar 4 Spiele. Also schon eine besondere Situation und eine besondere Saison. Gut, bevor wir den Part beenden, damals bei Hansa, wollen wir dann auch allen anderen im Publikum noch die Chance geben, Fragen zu stellen. Carla hat das Mikro, habt ihr ihn schon gesehen bei Robert, wie das laufen kann. Gibt es Fragen im Publikum oder aus dem Publikum?
Moin Moin, Peter, an dich mal eine Frage. Mein Name ist Stefan und es geht um unseren FCH. Und wir wissen jetzt ja auch, da gibt es auch einen anderen FCH. Oder es gibt so viel FCH, es gibt sogar auch FC Hertha München, wusste ich auch nicht weiter. Hast du von dir aus Kontakt zu Spielern oder Funktionären von Heidenheim? Wie ist da die Meinung? Und wie ist deine Meinung zu dem FCH-Krieg?
Ja, ich kenne natürlich Holger Sandwart sehr gut. Das ist auch ein Freund von mir, genau wie der Trainer auch. Und es ist für mich schwer zu beurteilen. Ich stehe dazwischen, jetzt sage ich mal einfach, und da will ich mir natürlich beide Seiten offen halten. Ich kann das also schwer, ich kann natürlich Hansa Rostock verstehen, ich kann aber auch Heidenheim verstehen. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, ich habe das natürlich gelesen, wer es fast zuerst aufgemacht hat. Und das hängt da immer so ein bisschen mit dran, wo dann wie die Situation eigentlich entstanden ist. Ja, und ich würde jetzt einfach die Antwort geben, ich würde es beiden gönnen, dass es weiter so geht, weil es ist ja bisher auch weiter so gegangen, also in der Vergangenheit auch so gegangen. Und ich weiß nicht, ob man den Streit auch vielleicht zu groß aufmacht, weil Heidenheim hat seine Fans und sein Kürzel genauso wie Hansa. Ich glaube, man kann das eigentlich gar nicht so wirklich verwechseln, weil die Städte natürlich auch sehr weit auseinander liegen. Und ich würde es jetzt das nicht zu eng sehen, sondern ich kann es aber wirklich nicht beurteilen, ob es auch ein juristischer Streit werden kann. Und dann wird da irgendwann am Ende des Tages von irgendjemandem entschieden. Aber ich selbst würde mich jetzt da nicht so auf die nach vorne wagen und irgendwie einen nach vorne schieben oder nach hinten setzen. Das kann ich aus meiner Position jetzt auch nicht machen.
Ich würde mal ganz kurz einordnen. Holger Sahnwald ist der Vereinsvorsitzende des 1. FC Heidenheim, weil der vielleicht nicht ganz so bekannt ist, der Name. Und der Trainer Frank Schmidt, den kennt wahrscheinlich jeder. Und tatsächlich ist die Frage auch ganz schwer zu beantworten, selbst ja für Hansa und für Heidenheim, weil es einfach eine juristische Geschichte ist. Und es geht da um viel Geld. Deswegen ist es schon wichtig für beide Vereine. Aber ich glaube, so richtig kann das von uns hier im Raum keiner beantworten.
Ja, genau. Ich denke es. Ja.
Danke für die Frage auf alle Fälle. Gibt es weitere Fragen?
Einmal an den Peter und einmal an den Onko, genau, und an den Robert Müller auch. Würde ich mit dem Robert anfangen. Oh. Wie war damals das Gefühl nach einem Abstieg? Es ist ja unwahrscheinlich schwer, wieder aufzusteigen in die nächste Liga. Und man bekommt dann die ganzen neuen Spieler und einen neuen Trainer. Was ist das für ein Gefühl? Wie geht man da rein? Mit welchen Hoffnungen? Und wie nimmt man das auf? Ist man da erst distanziert oder ist man da offen für die Geschichte? Erwartet man da was? Das ist so eine allgemeine Gefühlssituation. Wie spielt sich das bei so einem Spieler dann ab?
Ich war damals 24, also ich war auch noch nicht ziemlich alt, sondern habe zwar schon viele Spiele gemacht, aber so vom Erfahrungsschatz her war es jetzt, glaube ich, mein 4. Verein. Und es war ein bisschen so ein Kuddelmuddel, weil man weiß nicht genau, was auf einen zukommt. Man hat so natürlich eine innere Erwartungshaltung an sich selbst, weil man natürlich denkt, okay, viele neue Spieler, was können die, wie gut ist der Stand, wie gut ist man als Mannschaft und welchen Part werde ich dabei spielen? Da sind natürlich so eine Trainergespräche zum einen wichtig und natürlich auch die Leistung, die du in der Vorbereitung bringst, weil das natürlich dann so ein bisschen auch für dich so einen Weg sich ebnet, okay, welche Rolle habe ich innerhalb dieser Mannschaft? Und glücklicherweise konnte ich meine Leistung immer ganz gut bringen, sonst hätte ich nicht so viele Spiele am Ende des Tages auch gemacht. Hat mit dem Trainer auch ein bisschen meine Probleme am Anfang. Also ich weiß, wir waren am Anfang auch nicht ganz cool miteinander. Dafür, dass wir uns jetzt aber schon so lange kennen und auch schon so viel Zeit miteinander verbracht haben, muss man sagen, hat sich das in dieser Zeit doch sehr gut entwickelt. Wir haben uns am Anfang, wie es so ist, neuer Trainer, neuer Spieler, man beschnuppert sich ein bisschen und dann merkt man, ja, es passt oder es passt nicht ganz so gut, aber es hat dann am Ende sehr, sehr gut harmoniert, muss man sagen. Bin dankbar für die Zeit, war eine schöne Erfahrung von auch die nächsten Zeiten zusammen, als ich ihn als Trainer mit hatte und natürlich hat man da eine gewisse Dankbarkeit und auch in diesem Jahr haben wir sehr, sehr viel richtig gemacht und habe auch vor allen Dingen sehr viel dazugelernt. Deswegen war es für mich immer aufregend. Neuer Verein, andere Größe, ne? Hansa Rostock hat einen ganz anderen Namen als in dem Verein, wo man vielleicht vorher mal gespielt hat. Deswegen hat sich zum Glück alles zum sehr Guten entwickelt, weil im Fußball weiß man es immer nie, wo man steht. Glücklicherweise standen wir am Ende mit ganz oben.
Nächste Frage wäre an Onko. Wir haben gerade diskutiert, wie ist dein Spitzname zustande gekommen?
Ja, mein Spitzname ist so gekommen, es gab mal bei Werder Bremen, gab es mal einen Fußballspieler, der hieß Okudera. Und dann wurde ich nachher auf dem Bolzplatz, sag ich mal, Oku genannt. Und als ich dann bei Hansa Rostock anfing, musste man ja auch ab und zu mal einen Kaffee kochen. Und da gab es in Bremen, glaube ich, eine Firma, die hieß Onko Kaffee. Alle lieben ihn. Und ja, dann hieß ich auf einmal Onko.
Dankeschön. Ja, und an Peter Vollmann nochmal die Frage. Du hast es vorhin gerade gesagt, bei der Anstellung beim FC Hansa Rostock gab es eine Prioritätenliste, sage ich mal so, von dir. Welche Anekdoten gab es bei der Zusammenstellung oder besser gesagt beim Arrangieren von Vertragsverhältnissen von diesen neuen Spielern, weil das wird ja bestimmt in der damaligen Situation nicht so einfach gewesen sein, die Spieler zu überzeugen. Das ist ja nicht immer nur die Frage des Geldes, sondern auch, wie kann man die persönlich zu einem Standortwechsel überzeugen, ne?
Robert hat es ja gerade auch angeschnitten. Ja, wenn man, es ist ein kleiner Unterschied, ob man bei Bayer Leverkusen 2 spielt wie Mohamed Latay und kann dann zu Hansa Rostock gehen. Das war für ihn eine Sache, wo er dann auch nicht das Geld die Hauptrolle spielt, sondern einfach, ich kann plötzlich vor 20.000, 30.000 Zuschauer spielen und er hat einfach die Wucht des Vereines auch sofort erkannt und das war damals auch, glaube ich mal, bei vielen der Fall, die vorher noch nie so in so einem Club gespielt hatten, der, sagen wir mal, mit dem Stadion, mit den Menschen, der und Robert hat, wir haben es auch gerade noch besprochen. Und was man nicht vergessen darf, man hat hier oben einfach eine gute Lebensqualität gehabt. Das wussten die Spieler sofort nicht, aber ich wusste das. Ich habe denen gesagt, da oben in Mecklenburg-Vorpommern, da ist ein besonderes Leben. Da kannst du was erleben. Ja, du hast das Wasser, da kannst du, das ist wie Urlaub. Nur ihr müsst eben begreifen, wenn ihr arbeiten müsst, wenn ihr trainieren müsst, dann müsst ihr immer bei 100% gibt's nicht, sondern immer nur 210. Und das haben die Jungs dann auch umgesetzt. Und ich glaube, jeder Spieler, der hier war, diese Lebensqualität hier oben, hat er verstanden und war auch deswegen auch gern hier. Und das war auch mit immer ein Grund, dann die Spieler dann auch hier hochzuziehen. Und wie gesagt, der Club an sich hatte halt einen riesen Namen und hatte einfach eine Wucht, der bei den Spielern ankam. Und insofern war das immer einer der Hauptgründe, warum die Spieler dann auch hingekommen sind.
Ja, dann würde ich erstmal Danke sagen, auch an, hat sich nicht selbst vorgestellt, aber das war gerade Jörg, der die drei Fragen gestellt hat, Jörg Kobmann, hier aus Königsborn, der auch als Trainer, kann mir noch eine Randanekdote erzählen, des FSV Königsborn gegen Hansa gespielt hat, also auch irgendwie eine Beziehung hat zum FC Hansa und uns eben hier unterstützt hat, dass wir heute hier die Folge aufnehmen in Königsborn, wo der FC Hansa das eine oder andere Trainingslager gemacht hat, Testspiele unter anderem gegen Malmö FF. Und auch mit Peter ein Testspiel hier gemacht habe. Wir haben es nicht mehr zusammenbekommen, gegen wen es war. Aber ich kann bestätigen, ich wurde nämlich damals Trainer des FSV Königsborn, Peter. Und als ich das erste Mal die Kabine betreten habe, auf dem Sportplatz in Ost, da hing da noch die Ansprache von dir dran. Also ich kann das bestätigen, was Onge vorhin sagte. Tolles Schriftbild und sehr akribisch. Das kann ich nochmal zurückgeben. Und ich glaube, wir müssen auch nochmal kurz einordnen. Robert ist jetzt so oft schon angesprochen worden, ist jetzt oft zu Wort gekommen. Und wir haben gesagt, Überraschungsgast und nicht einfach irgendein Überraschungsgast, sondern der Rekordspieler der dritten Liga mit 348 Spielen. Und du hast es angedeutet, Robert, du hast ja mit Peter nicht nur bei Hansa zusammengearbeitet, da habt ihr euch kennengelernt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und danach habt ihr auch noch die gemeinsamen Stationen in Wiesbaden gehabt und beim VfR Aalen. Und so wie ich das jetzt hier auch am Rande mitbekommen habe, ist es fast schon freundschaftlich. Peter, oder?
Ja, auf jeden Fall. Robert war sicherlich ein Spieler von mir, der zu dem wir irgendwo so eine, wie man so schön sagt, eine Beziehung aufgebaut haben, weil ich genau wusste, welche Qualitäten er hatte, welche spielerischen, sportlichen, menschlichen Qualitäten hatte. Und diesen Robert, ich sag das jetzt mal so in einem, den konntest du überall einbauen, weil er immer im Training bereit war, alles zu geben. Er konnte, er hatte eine gute Sozialkompetenz, konnte auch seinen Mitspielern etwas mit auf den Weg geben, die das auch angenommen haben. Und da kommt es ja letztendlich bei der Sozialkompetenz auch an, dass die Leute es annehmen, was man einem sagt. Und insofern hat der Robert da für mich immer sehr, sehr gute Arbeit geleistet, für mich als Trainer, und konnte das immer von seiner Sozialkompetenz her super abfedern, auch wenn ich mal, und das war ja bei mir auch schon mal, auch die falschen Wörter benutzt habe, dann ist Robert zu mir gekommen und hat dann auch mal mich angesprochen. Er konnte das, weil wir uns gut verstanden haben, und insofern kann ich das also nur bestätigen, dass die Beziehung sehr eng ist.
Okay, das klingt sehr gut. Das klingt auch ein bisschen, Ben, wie aktuell Daniel Brinkmann, der aktuelle Hansa-Trainer, war ja zuvor bei uns zu Gast in der Folge und hat das Verhältnis zu Marco Schuster also ein bisschen ähnlich beschrieben. So würde ich so ein bisschen vergleichen. Ja. Aber bevor wir gleich zur aktuellen Mannschaft und zur aktuellen Situation kommen beim FC Hansa, würde ich vielleicht nochmal an Onko die Frage stellen, weil Onko jetzt länger nicht oder weniger gesprochen hat. Ganz viele ehemalige Trainer, Betreuer, Trainer berichten, wie geil es war, bei Hansa zu sein, und kommen gerne her. Das erleben wir ständig, nicht nur bei Benefitspielen, sondern auch so. Was macht eigentlich den FC Hansa aus und warum kommen alle so gerne zurück?
Naja, Hansa ist ja auch, wie Peter schon gesagt hat, eine Wucht. Deswegen kommen viele hier gerne her. Wir haben die Ostsee vor der Tür. Deswegen gibt es ja auch den Spruch, arbeiten, wo andere Urlaub machen. Und ja, deswegen kommen die ab und zu mal gerne her, gucken sich ein Spiel an. Wir haben eine überragende Atmosphäre im Ostseestadion. Und ja, da kommt der ein oder andere schon mal gerne nach Rostock und guckt sich hier ein Spiel an und fährt dann nochmal nach Warnemünde in die Bräulerbar oder nach Kühlungsborn, geht ein bisschen am Strand spazieren mit seiner Familie. Warum soll man das nicht machen? Und ja, mit dem einen oder anderen oder mit vielen Leuten habe ich heute noch Kontakt. Selbst zu Thomas Ganzauge, der ab und zu mal aus Chicago hier rüberkommt, oder mit heutigen Leuten, die da noch arbeiten, wie Uwe Ehlers oder Markus Sonntag, und die haben dann auch wieder ihre Leute, und dann, das ist manchmal ist das so wie ein Klassentreffen, wie jetzt das letzte Spiel hier mit Materia, wo wir die Flutlichtmasten da mit Paul Beinlech, und wenn du die dann alle siehst und wieder siehst, dann macht das schon Spaß. Und die meisten bleiben dann auch noch eine Woche oder zwei Wochen, so wie Peter ist, glaube ich, auch einen Tag vorher angereist, hat hier noch einen Strandspaziergang gemacht. Es ist einfach schön hier oben, und wenn es schön ist und wenn man einmal hier war, glaube ich, will man es eigentlich nicht missen.
Das klingt alles irgendwie bekannt, Ben, ne? Das hören wir öfter auch von Spielern, haben wir jetzt bei über das Benefitspiel haben wir auch berichtet, und auch das Wort Klassentreffen ist da tatsächlich mehrfach gefallen. Antonio Di Salvo, der als U21-Trainer jetzt vor Ort war, mit dem ich gesprochen hatte. Also ja,
kann vielleicht noch einen Satz dazwischen sagen, was damals auch noch ein Fund war Holz Stefan Beinlich, der damals ja Manager war, und ich habe auch sehr großen Respekt erstmal zu mir. Ich kannte ihn ja auch nicht, aber er hatte so und so viele Bundesligaspieler und Puckel und wir haben uns auf Anhieb verstanden. Der hat auch damals sicherlich großen Anteil daran gehabt, durch seine Aura, durch seine Anwesenheit, durch seine Vergangenheit als Spieler, wo man natürlich einen Spieler, der aus einer zweiten Mannschaft kommt, auch gut überzeugen konnte mit ihm am Tisch. So, das hat natürlich auch noch eine große Rolle gespielt. Das darf ich nicht vergessen, weil er hat damals einen großen Anteil an dem Erfolg auch gehabt.
Was geht bei Hansa?
Ja, ich glaube, rundum haben wir gehört, dass Hansa einfach ein Verein ist, der ja eine Wucht einfach ausstrahlt und die Leute gerne ins Stadion gehen. Gerade natürlich auch besonders, wenn man mal auf die Bilanz guckt beim FC Hansa, da läuft es. 11 Spiele übergreifend im Landespokal und in der Liga ungeschlagen. 4 Siege auswärts in der Ferne in Folge. Das ist Vereinsrekord, ein Novum. Es läuft einfach, Platz 5 in der Tabelle, Hansa klettert und klettert. Blicken wir doch einfach mal auf die aktuelle Truppe, auf die aktuelle Mannschaft. Tommy hat es gerade schon gesagt, in der vergangenen Folge hatten wir den aktuellen Cheftrainer Daniel Brinkmann zu Gast. Der hat auch einige Einblicke geliefert, aber vielleicht an euch, Onko, vielleicht zuerst. Warum läuft es gerade beim FC Hansa so? Was denkst du, was ist so der Kitzel in der Truppe?
Ich glaube, erstmal bin ich da zu weit weg, aber ich glaube schon, dass die Truppe unheimlich zusammenhält. Ganz wichtig ist, so wie Peter es gesagt hat, dass Ruhe im Verein ist. Und ja, die Leute werden auch gepusht hier. Also da kommen jede Woche 25.000 Zuschauer ins Stadion. Das ist schon Wahnsinn. Und ich glaube, wenn ich da als Spieler in der dritten Liga bin und... Also mehr Motivation gibt es eigentlich nicht. Da fahren jedes Mal 2.000 bis 3.000 Fans zu jedem Auswärtsspiel, egal wo das ist. Ob das ist Motivation genug und für diese Stadt und für dieses Bundesland wieder in der zweiten Liga zu spielen, ich glaube, das ist Motivation genug.
Ja, um es mal in den Worten von Adrien Le Beau zu sagen, der ja auch treuer Follower ist von Nachspielzeit auf Instagram. Übrigens, wenn ihr es noch nicht seid, dann klickt euch rein und lasst uns ein Follow da. Der sagt immer und betont immer wieder gerne im Ostseestadion, die Stimmung ist geisteskrank. Ja, der kleine flinke Franzose und diese geisteskranke Stimmung, die sieht man auch aktuell auf dem Platz. Peter, vielleicht aus deinem Trainerauge. Wie bewertest du so weit die Hinrunde des FC Hansa? Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, der Start war ja nicht so rund.
Wie gesagt, ich war ja im Sommer schon mal hier und da habe ich schon gesagt, also der Start kann ein bisschen holprig werden, weil natürlich auch viele, viele, viele Dinge erst zusammenpassen und wachsen müssen. Aber das ist dann einfach geschafft worden und das ist das Wichtige, wenn man aus einem kleineren Tief, und wir müssen auch ehrlich sein, der Trainer stand ja auch schon mal so ein bisschen in der Kritik, als es nicht so gut lief. Und da hat man aber das gemacht, was ich gesagt habe. Man hat Ruhe bewahrt, man hat mit Ronny Maul einen Mann, den man gar nicht erkennt, mehr oder weniger in der Öffentlichkeit, der seine Rolle spielt. Und so ist, um nochmal Vergleich war zum SC Freiburg. Wer kennt schon den Präsident vom FC Freiburg? Ja, wer so, also das ähnelt sich so ein bisschen alle. Und Kontinuität und Erfolg hat immer irgendwo nicht nur zwei Beine, sondern hat sehr, sehr viele Köpfe. Und diese Köpfe, die wissen einfach im Moment, wie sie mit dieser Situation umgehen müssen. Und es ist auch so, dass man mit Erfolg umgehen muss. Ja, Erfolg ist keine Selbstverständlichkeit, sondern man muss damit umgehen. Die Mannschaft muss damit umgehen, der Trainer muss damit umgehen. Und ich glaube, dass diese Schwächephase irgendwo auch Positives hatte. Ja, dass man dann so diese Schwächephase gesehen hat und hat gesagt, okay, wenn wir alle nicht richtig funktionieren, dann kann es sein, dass es nach hinten losgeht. Und ich glaube, das hat jeder erkannt, der Trainer hat das erkannt. Er hat ja dann auch die Mannschaft, das System umgestellt, hat ja auf Viererkette umgestellt. Ich glaube, das war ein ganz inhaltlicher, ein wichtiger Moment, den der Trainer erkannt hat. Ich kann jetzt nicht mit dieser Dreier-Fünferkette, sondern wir müssen vorne mit zwei Spitzen spielen und nicht nur mit einer Spitze, Viererkette, und hat dann sein System etwas umgestellt. Und so ist das manchmal, wenn man einfach ein System umstellt und dann funktioniert das auf einmal. Und ich glaube, das war so der goldene Schritt vom Trainer, den er gemacht hat, den die Mannschaft auch angenommen hat. Und insofern habe ich neulich noch zu einem Kollegen gesagt, also Hansa wird bis Weihnachten oben ganz nah dran sein, und da bin ich mir auch ganz sicher. Und dann kommt die Rückrunde und dann geht das von vorne los. Und wenn dann alle wieder auf 100% sind und wissen, worum es geht, dann kann Hansa wirklich diese Saison die Möglichkeit nutzen, aufgrund seines Teams und seines ganzen Umfeldes, was ja dazugehört, dann auch am Ende einen Aufstiegsplatz zu erreichen.
Peter, du hast jetzt den Trainer schon angesprochen und auch ein bisschen tiefer ins Detail gegangen, sage ich mal. Du hast ja, seitdem du jetzt Pensionär bist, lässt du ja trotzdem den Fußball nicht los und er dich nicht. Und du hast zwischendurch mal bei einem Gespräch, ich glaube mit der Bild, da ging es darum, dass du so Trainerbeobachter bist und dass sich Sportdirektoren sozusagen können dich anrufen und können sagen, passt der zu mir, also zu uns als Verein und so. Wie bewertest du denn da, Daniel? Du hast damals erzählt, dass du dir auch Pressekonferenzen anguckst, das Trainerverhalten, so wie gibt er sich am Spielfeldrand, also Körpersprache und so weiter. Wie bewertest du Daniel nach diesen Aspekten und wie hast du ihn vielleicht auch beobachtet?
Ich glaube, es war das, was ich gerade schon mal für ihn optimal, die Entwicklung. Einfach diese auf einmal, oh, läuft ja doch nicht so. Habe ich mir ein bisschen einfacher vorgestellt, die ganze Kiste. Und dann hat er gesehen, dass es irgendwie ein bisschen holprig ist. Aber ich glaube, er hat einfach die richtigen Schlüsse gezogen. Und das ist einfach das Entscheidende. Und zwar nicht so verbal, sondern inhaltlich die richtigen Schlüsse. Und auf die kommt es letztendlich an und hat dann die Mannschaft auf Kurs gebracht mit dieser Umstellung. Und dann hat man ja gesehen, dass es einfach mit dieser Umstellung einfach besser läuft. Und ich glaube, er ist ja noch nicht so alt, dass er eben letztendlich auch diese ganze Entwicklung noch vor sich hat, aber jetzt einfach geschafft hat, aus dem etwas negativen Entwicklung auch die richtigen Schlüsse zu ziehen, was natürlich auch für einen Trainer, und für einen Trainer ist auch Selbstvertrauen wichtig. Und vor allen Dingen ist wichtig, dass man ihn respektiert, auch von der Vereinsseite her, dass man ihm den nötigen Rückhalt gibt und nicht den Rückhalt, den es so oft gibt, dass der am Samstag stärken wir dem Trainer den Rücken und am Mittwoch entlassen wir dann nach dem letzten Spiel. So, und ich glaube, dass das einfach, dass da die Ruhe war, und diese Ruhe hat sich einfach auch ausgezeichnet. Und ich bin ja selbst Trainer gewesen und kann einfach sagen, merke genau, wenn einer etwas sagt, ah, wir stehen hinterm Trainer, aber das nächste Spiel, puh, da müssen wir mal gucken, wie was wir dann machen. Ich glaube, das hat keinen guten Einfluss auf den Trainer, auf die Mannschaft, auch nicht auf den Trainerstab, sondern man heizt im Umfeld einfach die Situation noch an, und das hat man hier verstanden, einfach diesmal nicht zu machen.
Vielleicht noch, wie wichtig ist auch Kommunikation? Robert hat ja vorhin da auch angedeutet, dass zwischen euch das anfangs ein bisschen auch haberte, und du hast gesagt, Robert hat dir dann später, als ihr eine Basis hattet, ein Verhältnis, was Daniel jetzt auch im Gespräch mit uns gesagt hat, der hat mittlerweile eine gewisse Basis, man kennt sich, dann kann man auch anders kritisieren, dann kennt man den einen oder anderen Spieler noch mehr, weiß, wer Führungsspieler ist, mit dem kann man noch wieder anders reden als mit dem 18-Jährigen. Wie wichtig ist Kommunikation? Worauf hast du Wert gelegt?
Ich glaube, diese 1-zu-1-Kommunikation ist die wichtigste. Ja, man hat die Mannschaft vor sich bei der Mannschaftsbesprechung, aber die 1-zu-1-Kommunikation, wie ich mit den einzelnen Spielern umgehe, wie ich ihn möglicherweise darauf vorbereite, dass er heute mal nicht spielt oder gar nicht spielt oder. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man die Spieler nicht im Regen stehen lässt, sondern mit ihnen einfach kommuniziert. Und ja, man kann mit der ganzen Mannschaft reden, sprechen, man kann sie motivieren, aber diese 1-zu-1-Kommunikation, Face-to-Face, das ist wichtig, dass man die vom ersten bis zum letzten Spieler dann auch umsetzen kann. Man hat auch nicht immer die Zeit dazu, aber der Spieler muss das Gefühl haben, dass er zu der Truppe gehört. Da gehört natürlich auch die Truppe zu, und die Truppe, glaube ich, ist im Moment auch so, dass sie jeden Spieler mitnimmt, und bei 33 in Anführungsstrichen, die du gerade gesagt hast, ist das noch wichtiger. Der Trainer kann das nicht alleine, aber die 1-zu-1-Kommunikation ist einfach eine wichtige. Ich habe aus meiner Erfahrung, ich habe immer einen Spieler gehabt, Matthias Morris. Das war ein sensationeller Spieler, den habe ich mal aus Leipzig nach Aalen geholt. Aber der Junge, der brauchte jeden Tag eine 1-zu-1-Kommunikation mit mir. Wenn ich die dem nicht gegeben habe, dann, der war jeden Tag, ging ja mit Trainer, was machen wir heute und so. Und du musstest den nehmen, dass der, ich habe ihm auch gesagt, Mathis, heute gibt's Ärger. Du hast wieder etwas Scheiße gebaut, auf Deutsch gesagt. Da muss ich mit der Mannschaft besprechen, damit du schon mal Bescheid weißt. Aber ich habe mit ihm 1-zu-1 kommuniziert, und er hat dann auch akzeptiert, weil das ist das Entscheidende, dass er akzeptiert. Und nach dieser 1-zu-1-Kommunikation. Und Robert hat, glaube ich, im Hintergrund gelacht. Er kennt ihn auch. Und das war so ein, ich sag mal immer, so ein Pflegefall. Der brauchte jeden Tag so eine Kommunikation. Und die ist aber eben für alle Spieler wichtig. Und wenn man das aufrechterhalten kann und geht mit in diese Kommunikation rein, dann ist das so. Heute ist Inhalt 50% und Kommunikation die anderen 50%, die man eben als Trainer innerhalb dieses Teams und der Mannschaft auch mit den Co-Trainern etc. machen muss. Und da gehört auch der Zeugwart zu.
perfekte Überleitung, denn auch diesen Strick wollte ich jetzt ziehen. Als Zeugwart hat man ja oft oder manchmal vielleicht nochmal so ein bisschen anderes Verhältnis zu Spielern als zu einem Trainer. Da rutscht dann vielleicht doch nochmal der ein oder andere lockere Spruch mehr über die Lippen. Onkel, du hast es ja nun nicht nur bei den Profis, sondern auch im Hansa-Nachwuchs so ein bisschen miterlebt und gerade in der Aufstiegssaison 10-11. Was hat die Mannschaft ausgemacht? Was waren das so für Spielertypen? Und auch wenn du heute nicht mehr so dicht dran bist, aber vielleicht so vom Verhalten, kannst du da Parallelen sehen?
Nee, ich glaube, dass die Zeit hat sich auch ein bisschen geändert. Früher konnte man noch mal, ja, mal ein bisschen verbaler sein. Heute muss man da ein bisschen vorsichtig sein, auch im Nachwuchsbereich. Und na, es war ja damals auch anders, aber manchmal, Fußball ist ja auch Emotionen und da kommt dann auch mal, ja, wird man dann auch manchmal eklig, sag ich mal, muss man auch sein. Trainer wird manchmal auch eklig. Ein Spieler kann eklig werden und wie das heute ist, wie die Kommunikation, das weiß ich nicht. Aber ich sag mal eins, wenn mir einer doof kam, dann hat er die nächsten 14 Tage war nicht gut Kirschen essen, ne?
Dann lagen die Socken nicht an der richtigen Stelle.
Und ja, war Kabinenwischen angesagt und hat dann schon Spaß gemacht. Hat einer einmal gemacht, danach haben die anderen das gesehen und dann waren sie doch lieber ruhig.
Ich kann mich auch an Anschranzer von Onko erinnern. Auch wir Trainer, wir Nachwuchstrainer jedenfalls, Peter, haben auch öfter Anschranzer bekommen. Aber das war dann irgendwie, man wusste, der meint das ernst, aber gleichzeitig wusste man, ja, der ist aber nicht nachtragend oder so. Und morgen verstehen wir uns wieder gut. Aber heute lässt ihn mal in Ruhe. Also wie hast du das wahrgenommen?
Naja, ich glaube, dass so diese Zeugwarte, diese Physiotherapeuten sind so in so einer Gemeinschaft Fußballsachen, so besondere Menschen, die natürlich den Spieler auch in- und auswendig kennen, natürlich auch die Stimmung kennen, vor allem die Stimmung nach dem Trainer hören. Also die kriegen schon mal die Einstellung mit, wo die Spieler dann auch wirklich ganz genau auf den Punkt sagen, was sie denken, weil sie natürlich den Zeugwart auch kennen. Wichtig ist für mich immer, dass der Zeugwart also auch nichts dem Trainer sagt. Also er hat seine Aufgaben und die Spieler müssen auch das nötige Vertrauen zu ihm haben. Und meine Erfahrung mit Zeugwarten ist einfach so, oder auch mit Busfahrern so, dass man einen hohen Vertrauenslevel zu ihnen haben muss. Man muss ihre besondere Stellung sehen und man darf diese Stellung auch als Trainer nicht verletzen. Also wenn im 1-zu-1-Gespräch, dass man sagt, ich habe mal Zeugwart, der hatte so besondere Sachen, der brachte schon mal, wie gesagt, seinen Hund mit oder so, da muss man einfach sagen, das gehört nicht dahin. So, und dann so, aber dann weiß der Bescheid, der akzeptiert das. Und ich bin immer ein Mann der klaren Worte gewesen, auch zu den Zeugwarten. Aber die Zeugwarte, die sind wichtig für das Verhalten einer Mannschaft. So, und was Onko gerade erklärt hat, auch ein Spieler muss mal ein schlechtes Gewissen über dem Zeugwart haben. So, wenn er einfach schon mal ihn ausgenutzt hat. Und viele Zeugwarte, meine Erfahrung, sind wunderbare Menschen, aber sie können nicht Nein sagen. Und das muss man eben auch ab und zu können.
Oh, waren ein paar Komplimente jetzt bei für Onko. Ne? Ja, er beißt sich auf die Lippen. Bevor wir dann fast schon zu den letzten Punkten kommen, nochmal ganz kurz zu der aktuellen Situation bei Hansa. Und Peter, du bist ja auch einer der Rekordtrainer in der dritten Liga. Wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe, müsstest du auf Platz 7 aktuell sein. Das verändert sich ja. Aber mit 428 Spielen, da 159 Siege, 124 Remis, die Niederlagen lassen wir weg. Weißt du ganz genau, was in der dritten Liga so gebraucht wird, was da abgeht, auch wenn du jetzt nicht mehr dabei bist, aber worauf kommt es da ganz besonders an, vielleicht auch im Vergleich zur zweiten Liga, wo du auch Trainer warst? Was ist wichtig für Hansa jetzt in der Rückrunde?
Ja, ich glaube, dass die Leistungsdichte in der dritten Liga ist aus meiner Sicht ziemlich groß. Da kannst du, wenn du nachlässt, gegen jeden verlieren. So, das ist möglich, weil diese dritte Liga nicht nur aus Technik besteht, sondern sehr viel aus anderen Dingen, Körperlichkeit, hohe Laufintensität, und wenn du nachlässt, dann und das kann ich nur der Aufstieg dir wird gelingen, wenn Hansa nicht nachlässt, auf allen Ebenen dran bleibt, die Spieler giftig bleiben, und dann kann das gelingen, weil wenn das nicht der Fall ist, und ich sag da mal einfach Cottbus. Ja, das ist eine Mannschaft, wo der Trainer giftig ist, wo alle giftig sind. Und das, ja, ob man ihn leiden mag oder nicht, das macht mal eine andere Rolle. Aber er macht seit Jahren gute Arbeit, weiß, wie er die machen muss. Und er schimpft mit jedem. Und die Mannschaft bekommt das auch mit. Aber ich glaube, dass er intern zu der Mannschaft ein sehr, sehr großer Teamplayer ist. Und das ist wichtig, dass man auch sich als Trainer vor die Mannschaft stellt, als Verein, als Trainer. Und wenn das alles funktioniert und die Ruhe behalten wird dann diese Trainingsaggressivität immer beibleibt und es wird nicht darauf ankommen, gegen die Großen zu gewinnen, sondern die Kleinen, wo man einfach Punkte sammeln muss, dass man dagegen gewinnt. Und wenn man dagegen gewinnt, dann kann man am Ende des Tages auch oben sein.
Ja, gute Worte. Die machen, glaube ich, allen Hansa-Fans Hoffnung und Lust und Spannung auf die verbleibende Zeit. Ein Spiel bis Weihnachten steht noch an, und zwar jetzt hier bei der Aufnahme. Saarbrücken im Ostseestadion, das letzte Spiel vor der Winterpause. Weihnachten ist ein gutes Wort. Wir haben ja heute auch die Weihnachtsspezialfolge. Meine Mutti hat mir hier zum Nikolaus schon so einen Weihnachtsstift besorgt. Vielen Dank, Mutti. Grüße gehen raus. Aber die Frage an euch, vielleicht fangen wir bei Onko an. Wie verbringst du eigentlich Weihnachten, und du sitzt hier so locker, schon alle Geschenke beisammen?
Ich würde dir noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken geben, weil wir haben das völlig vergessen, das einzuordnen. Das müssen wir natürlich auch einmal tun. Wir nehmen heute am 15.12. auf. Ich muss in die Kamera gucken. Am 15.12. auf, und die Folge wird dann an Weihnachten erscheinen, aber einfach zur Einordnung, wann haben wir gesprochen? Ein Spiel, wenn es gerade sagt, steht noch an, und dann erst geht's in die Weihnachtszeit. Onko, und jetzt hast du bestimmt dir super Worte überlegt.
Tja, Weihnachten ist ja ein Fest der Familie und der Liebe und der Freude und der Erholung. Also bei mir ist, muss ich ganz ehrlich sagen, Erholung als erstes. Am 24. spiele ich noch ein bisschen Weihnachtsmann. Und ja, den Rest erhole ich mich, und ja, bei gutem Essen und auch mal ein Cuba Libre. Da werde ich auch mal ein bisschen an Peter denken, weil mit Peter haben wir nach dem einen oder anderen Sieg auch mal ein Kaltgetränk genommen. Und das war ja, wie wir das so mal schon besprochen haben in der Sendung, nicht selten der Fall beim Aufstieg. Aber die Tradition haben wir beibehalten, Peter, und da sind wir gut mit gefahren. Ich wünsche dir jedenfalls ein frohes Weihnachtsfest, und trink du in deinen vier Wänden auch ein Cuba Libre und denk an mich, und dann haben wir beide ein schönes Weihnachtsfest.
Und bevor Peter antwortet, würde ich einmal kurz, Onko, an Weihnachten ist ja auch immer traditionsgemäß eigentlich, ich weiß nicht, ob es stattfindet, aber eigentlich war es immer Tradition, das Fan-Turnier findet nicht mehr statt, da wirst du also nicht zugegen sein. Und wir geben Peter immer noch ein bisschen mehr Zeit. Hast du denn schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen?
Ich habe alles, es ist alles perfekt.
Sehr gut, das ist sehr vorbildlich, Peter. Wie sieht's denn bei dir aus?
Ich habe auch alle Weihnachtsgeschenke, die ich so brauche. Ich freue mich, wie gesagt, Onko hat schon gesagt, Familie ist, denke ich mal, bei jedem spielt eine große Rolle Weihnachten. Ich habe 5 Enkelkinder, da freue ich mich am meisten drauf, weil die strahlenden Augen, die man dann sieht, die sind etwas Besonderes. Und wenn ich das von dieser Stelle aus schon sagen darf, wünsche natürlich allen Hansa-Fans frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dass diese Saison weiter so läuft, wie sie jetzt auch aufgehört hat.
Ja, der Gast oder die Gäste haben bei uns immer das letzte Wort, aber ganz so weit ist noch nicht. Würde nochmal fragen, Peter, lass mal den Fall Peter jetzt anfangen, was war denn das schönste Weihnachtsgeschenk, was du je bekommen hast in deinem Leben?
Skier. Meine Eltern haben mir, als ich 14 war, 15 war, ein paar Skier geschenkt. Und da habe ich mich am meisten drüber gefreut. Fahre auch noch heute gerne Ski. Und habe mich da auch fortgebildet bis zum Skilehrer zu meiner Studienzeit. Und das war ein ganz, ganz wichtiges Geschenk, was meine Eltern mir damals gemacht haben, weil ich es mein ganzes Leben lang gemacht habe.
Das heißt dann dementsprechend auch Abfahrtski, nicht Langlaufski oder beides?
Nee, also alpin sagt man ja, das ist mal so ein bisschen mit Schwingen und so weiter. Und deswegen war es für mich ein ganz prägendes Geschenk, dass ich mein ganzes Leben lang mehr oder weniger gemacht habe.
Du hast ja jetzt auch noch demnächst Geburtstag, du bist 68. Fährst du immer noch Ski oder ist das jetzt zu gefährlich?
Ja, ich werde auch im Januar Ski fahren.
Sehr gut, das traue ich mich nicht mehr mit meinen Knien. Onko, wie ist es bei dir? Was war dein schönstes Geschenk? Und wenn wir schon dabei sind, bist du Skifahrer?
Also Skifahren, nein. Bin an der Ostsee groß geworden und stand noch nie auf Skiern und ich möchte es auch nicht mehr machen. Soll aber Spaß machen. Mein schönstes Geschenk war damals zu dunklen Zeiten in der DDR, einen Lederball bekommen zu haben. Mein Onkel war damals Co-Trainer von Vorwärts Neubrandenburg. Und der alte Matador-Ball, ich glaube, mit dem habe ich eine Woche lang zusammen geschlafen. Und ja, das war damals einfach nur ein geiles Gefühl. Und mit dem zu kicken und wenn es dann draußen nochmal so ein bisschen nass war, dann hat der Kopfball doch 4 Tage danach wehgetan.
Ja, tolle Storys auf jeden Fall. Ich hau auch noch einen raus. Ich habe auch noch ein Geschenk für euch da zu Hause. Und zwar den kostenlosen Hansa-Newsletter, den Kurs der Kogge. Einmal wöchentlich, immer donnerstags. Alles, was das Fanherz so begehrt. Da findet ihr die heißesten News rund um den Koggenclub. Könnt selbst mal Trainer spielen, eure Aufstellung machen, die natürlich weiterschicken an eure Freunde. Vielleicht Onko mal eine Aufstellung am Peter rübersenden. Zu Weihnachten schauen wir mal. Also klickt euch da auf jeden Fall mal rein. Und wir hatten natürlich auch schon ganz, ganz viele coole Gäste hier bei uns zu Gast. Jetzt nicht hier, aber in unserem OZ-Studio im gelben Sessel. Und da empfehle ich euch auch auf jeden Fall, scrollt da mal noch mal ein bisschen durch und hört auch in die andere Folgen rein. Uns würde es freuen, oder Tommy?
Auf alle Fälle. Und wir hatten wirklich auch viele Gäste, die Peter vor allem schon angesprochen hat. Stefan Beinlich hast du mehrfach erwähnt gehabt, der damals der Sportdirektor war zu deiner Zeit, aber eben auch für Hansa gespielt hat, Kapitän war, Hansa an die Bundesliga geführt hat, zweimal sogar Nachwuchsleiter war, der auch mein Chef mal kurz war, mein Lieblingsspieler, Peter, du hast es gesagt, welche Aura Paula hat. Also das so ein bisschen vielleicht aus meiner Sicht eine ganz besondere Folge, aber auch Pascal Breyer, der das erste Mal über leider den Tod seiner Frau gesprochen hat. Also lohnt sich auf alle Fälle reinzuhören. Und Ben, jetzt haben wir mal beiden ein bisschen Zeit gegeben für das letzte Wort. Moderierst du das nochmal an, ab?
Gerne. Wir haben ja Carla auch schon gesehen heute hier in der Aufnahme. Carla arbeitet ja auch immer eng mit uns zusammen und die sagt immer so, das letzte Wort hat der Gast und das kann alles sein. Marmeladenrezept von der Oma, das schönste Erlebnis vielleicht mit dem FC Hansa. Und da sind wir jetzt natürlich ganz gespannt, was wir da aus euch rauskitzeln können. Onko guckt mich schon mit großen Augen an. Da bin ich gespannt, ob da schon irgendwas ist. Onko, was willst du den Leuten noch mitgeben?
Was kann man den Leuten mitgeben? Schön wäre es, wenn wir wieder Frieden auf der Welt haben, wenn sich keiner mehr bekriegen tut, wenn wir alle ein bisschen vernünftiger und ein bisschen mit Demut miteinander reden würden und alle gesund bleiben. Und ja, in dem Sinne wünsche ich allen frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ja, dass dieser schreckliche Krieg endlich vorbei ist.
Da hat er die Latte sehr hoch gehängt, Peter.
Naja, wie gesagt, das ist schon schwer. Ich denke, ich kann ihm da einfach nur beipflichten in dem gesamten das, was er gesagt hat. Und ich meine, es ist ja sehr oft so, dass wir uns das natürlich alle wünschen, dass kein Krieg ist, dass es kein Leid auf der Welt gibt. Leider ist es aber so. Deswegen soll man es auf Weihnachten nicht vergessen. Und man kann es ja auch nicht schönreden. Ich kann immer nur so sagen, dass man positiv denken muss. Sonst kann man nichts Positives erwarten. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und würde dann noch den Satz dranhängen, nicht negativ denken, sondern sonst kannst du einfach nichts Positives erwarten. Und das würde ich mit jedem teilen wollen. Dass die anderen Geschichten, glaube ich, sind sehr wichtig und aber was man persönlich tun kann, glaube ich, dass man wirklich persönlich versucht, ja, die Welt um sich herum so nach Möglichkeit so weit wie möglich zu befrieden. Und alles Weitere muss man auch anderen Menschen überlassen. Aber ich glaube, das ist unser persönlicher Beitrag, den wir jetzt auch in die Familien geben können. ja, dass wir da diesen befriedenden Beitrag leisten. Und wenn das alle Familien schaffen würden, dann wäre uns schon geholfen.
Ja, perfekte Abschlussworte, denke ich mal. Damit können wir wirklich aufhören. Von unserer Seite aus natürlich vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, hier die Zeit mit uns verbracht habt. Natürlich auch nochmal vielen Dank hier in die Runde ans Publikum. Schön, dass ihr dabei wart. War auch für uns mal eine tolle Erfahrung, mit ein paar Leuten das Ganze hier zu machen. Ich glaube, ich kann im Namen von Tommy und mir reden und von der gesamten Nachspielzeit-Crew hinter der Kamera, am Rechner oder auch am Mikrofon. Vielen Dank, dass ihr uns dieses Jahr begleitet habt. Wir wünschen euch eine schöne Zeit mit euren Familien, einen fleißigen Weihnachtsmann. Und in diesem Sinne sage ich einfach nur Tschüss, Ciao und auf Wiedersehen.